Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 140. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Das alle zwei Monate erscheinende Magazin Oh ja, habe ich zum ersten Mal auf der Transition-Konferenz 2010 in Hannover in Händen gehalten. Und es erschien mir damals als Sammelbecken all der Ideen und Strömungen, die auch in der Transition-Bewegung zueinander gefunden haben. Ich zitiere mal, wie das Heft sich selbst sieht. Oya interessiert sich für Projekte, die mit offenem Geist Neuland erschließen, statt an Patentrezepten oder Ideologien festzuhalten. Die Zeitschrift lässt Menschen und Initiativen selbst zu Wort kommen und lädt mutige Denkerinnen und Denker ein, ihre Visionen einer lebensfördernden Kultur zu Papier zu bringen. So möchte sie Menschen ermutigen, selbst der Wandel zu sein, den sie in der Welt sehen möchten. Johannes Heimrath ist Oyas Herausgeber und ich traf ihn letzte Woche auf der Degrowth-Konferenz in Leipzig. In den nächsten 36 Minuten schildert er uns die Entstehungsgeschichte des Magazins, aber auch die Oya-Prinzipien, wie beispielsweise die Enkeltauglichkeit der vorgestellten Projekte, um uns dann im zweiten Teil an seinen ersten Eindrücken von der Degrowth-Konferenz teilhaben zu lassen. Und seine sich daran anschließenden Gedanken haben mir persönlich sehr geholfen, die Flut von Eindrücken von dieser Konferenz ein wenig zu ordnen.
Ja, ich bin der Johannes Heimrath. Wir treffen uns hier auf der Schnittstelle Oya. Das ist ein Magazin, das ich herausgebe mit einem Team von ungefähr 12 Menschen. Und es soll erstmal reichen.
Okay. Erzähl doch mal ein bisschen zur Vorgeschichte. Wie ist es dazu gekommen, dass Oya entstanden ist und wo seid ihr heute?
Oya ist vor ungefähr 4 Jahren ins Leben getreten, weil wir einen Nachfolger gesucht haben für eine Zeitung, die ungefähr 28 Jahre lang gelaufen ist und ein etwas bewegtes Schicksal hatte. Sie hieß Kurskontakte, war mal angefangen als eines der ersten Blätter, die sich überhaupt um ganzheitliche Bildung bemüht haben. Dann hat es eine Passage gehabt, wo es einfach nur ein Anzeigenblatt war. Da ist es sehr stark in den, ich sag mal, spirituellen oder Esoterik- oder Selbsterfahrungsmarkt reingerutscht. Und als wir uns vor ungefähr 18 Jahren in Ostvorpommern niedergelassen haben, wir sind ja eine größere Gemeinschaft, da ist diese Zeitung, die ich vorher verschenkt hatte, wieder zu uns zurückgekehrt. Und das war gerade ein Moment, wo wir gemerkt haben, ja, wir bilden dort Menschen aus, also Mediendesignerinnen aus und brauchen irgendein wirklich ein handfestes Projekt. Nicht nur so tun, als ob, sondern bei uns heißt Ausbildung wirklich auch etwas schaffen. Und dann habe ich beschlossen, die Zeitung wieder zu mir zurückzunehmen. Dann haben wir sie sozusagen versucht, in ein neues Segment zu bringen, indem wir kräftig Redaktion dazu getan haben und die Redaktion logischerweise auch unsere ganze Sicht der Dinge reflektiert, sei es alternativer Gesundheitsbereich, alternativer Bildungsbereich, Gemeinschaftsbildung, einfach eine massive zivilisationskritische Komponente, Permakultur, das waren damals schon unsere zentralen Themen. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass die Zeitung Kurskontakte einfach einen Spalt mit sich trägt, den wir nicht überbrücken können, dass sie einerseits von dem Anzeigenpublikum lebt, weil es war eigentlich ein Gratisheft, und auf der anderen Seite anspruchsvolle Redaktion hat, die Menschen dazu gebracht haben, dass sie die Seiten rausgerissen haben, die sie interessiert haben, damit die Kollegen in der Uni nicht sehen, aus welchem Heft es kommt. Also es ging einfach nicht mehr. Andererseits war es ein ganz billiges Heft, weil es war auf Zeitungsrotationspapier. Und wir mussten also komplett umstricken. Und dann haben wir einen lang gehegten Plan, nämlich ein wirkliches Magazin, das also auch dem Anspruch, den wir an uns selber richten, standhält, zu machen, haben wir dann umgesetzt. Details erspare ich. Es war jedenfalls so, dass wir außer dem Zuspruch von vielleicht 400, 500 Ex-Kurskontakte-Lesern, die gesagt haben, ja, sie würden beim Umstieg auf ein etwas auf ein kostenpflichtiges quasi Magazin mitmachen, hatten wir eigentlich nur das Gefühl, dass wir es einfach probieren müssen. Und Wir wollten kein Bankgeld dafür auftreiben, sondern wollten es einfach aus dem Fundus der Menschen, von denen wir wussten, dass die Themen für sie interessant sind, finanzieren und haben gleich eine Lesegenossenschaft gegründet. Und das war das Richtige, denn innerhalb kürzester Zeit war so viel Geld dabei, dass wir einfach starten konnten. Und inzwischen hat das Heft 3.800 oder sowas Abonnenten. Wir brauchen also 4.200 Abonnenten, damit wir sagen können, es ist jetzt kostenmäßig rund. Und ich sehe doch das Potenzial, dass wir bis zu 5.000 Abos kommen. Und bei 5.000 Abos kann man sagen, ist diese Genossenschaft wirtschaftlich stabil, gesund und kann sich dann in aller Ruhe auf ein weiteres vernünftiges Wachstum einstellen. Die Leserinnengenossenschaft hat jetzt auch so 420 oder so Genossinnen, die insgesamt 180.000 Euro Genossenschaftskapital gezeichnet haben. Also damit kann man uns nicht mehr einfach vom Tisch fegen, sondern es ist eine gute Grundlage da, dass man gut in die Zukunft schauen kann. Was ein bisschen komisch ist, ne? Wir sitzen hier auf einer Degrowth-Konferenz und wir reden über OJA und Wachstum. Mhm. Aber es sagt auch gleichzeitig, dass man natürlich einerseits sich nie und nimmer aus dieser Welt verabschieden kann. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Form auch die Mechanismen bedienen, die diese Welt einfach entwickelt hat. Das heißt Markt. Und OJA kann überhaupt nicht überleben, wenn es nicht in irgendeinem Bereich marktkonform wäre. Wir haben Partner, ohne die wir OJA nicht machen könnten. Die Druckerei zum Beispiel, Papierlieferant, die ganze Logistik, die Distribution. Also die wollen ja alle auch von was leben. Das heißt, wir müssen die auch mit Geld versorgen. Und dass wir unser Geld sozusagen von Genossenschaftsmitgliedern haben. Das heißt ja nicht, dass sie das Geld von den Bäumen gepflückt haben oder im Garten irgendwie permakulturell angebaut haben, sondern die haben es auch ganz normal im Markt verdient. Ja, also es ist, in dem Bereich sind wir überhaupt nicht frei, wir sind überhaupt nicht dort, wo wir inhaltlich eigentlich gerne wären. Auf der anderen Seite kann man das nur doppelstrategisch sehen. Also ja, wir sind in dem Markt, wir handeln mit diesem Markt, wir sind mit Geld Mechanismen einfach befasst und gleichzeitig machen wir das transparent, dass es auch für uns problematisch ist, wo die Schwierigkeiten sind, wo wir einfach auch gar keine Lösungen haben, um damit den Diskurs eigentlich zu befördern, weil ich glaube, das ist vielleicht das edelste Motiv, das OJA haben kann, einfach solide, transparent, ehrlich und ganz authentisch, weil aus unserem eigenen Leben auch abgeleitet oder an unserem eigenen Leben geprüft, ein Beitrag zum gemeinsamen Nachdenken.
Sind die Redakteure auch Mitglieder eurer Lebensgemeinschaft?
Nee, die Redaktion ist über ganz Deutschland verteilt. Wolfram Nolte zum Beispiel lebt am Bodensee, Dieter Halbach lebt in Siebenlinden. Es gibt also unterschiedliche Perspektiven, aber auch dass sozusagen die Herstellung oder der Sitz der OJA-Genossenschaft bei uns in Klein-Jasedow in Ostvorpommern ist, das hat halt damit zu tun, dass wir dort sind. Aber es ist nicht irgendwie das Sprachrohr irgendeiner Community, die einfach sich da eine Plattform geschaffen hat, um ihre Weisheiten in die Welt zu pusten, dann würde das Heft ja nicht funktionieren. Sondern wir verstehen uns einfach, weil das über die Jahrzehnte so gewachsen ist. Wir sind die älteste intentionale Gemeinschaft in Deutschland, wo die Gründerinnen und Gründer noch zusammenleben. Also ist niemand weggegangen, sondern wir haben Fluktuation insofern, als Menschen lange Zeit auch mit uns gelebt haben und sich dann teilweise wieder entfernt haben, um eigene Zellen zu gründen. Aber die Gründer dieser Gemeinschaft, die nicht mal Namen hat, sind immer noch zusammen. Und von Anfang an haben wir uns eher als Menschen verstanden, die offenbar eine gewisse Kompetenz darin haben, verschiedene Sichtweisen zusammenzubringen, also in einen Kreis zu stellen. Und das Wesen des Kreises ist ja, dass er aus der Opposition lebt. Also jedem Punkt auf der Kreislinie ist ein anderer Punkt diametral entgegengesetzt. Sodass also ein Kreis, wenn er sich schließt, kann man sagen, er enthält alle Winkel, alle Blickwinkel auf eine Sache, die im Mittelpunkt dieses Kreises steht. Das ist für mich ein schönes, tragfähiges Bild. Das bedeutet, wenn du der Kreishalter bist, dann darfst du zwar deine eigene Meinung haben, aber du solltest sie nicht als dominantes Prinzip verwenden, sondern eben auch als einen Beitrag in diesem Redekreis. Und das machen wir offenbar weitestgehend richtig, weil wir auch in Oja feststellen, dass ganz unterschiedliche Teilszenen miteinander anfangen zu sprechen, die sonst vielleicht kaum Berührung haben oder auch teilweise regelrecht, es gibt ja auch in diesen Szenen, den kulturkreativen Szenen, auch Lagerbilder. Ne? Also beispielsweise Hart ist Veganerlager und Leute, die auf Biohöfen mit Tieren wirtschaften und damit auch schlachten. Mhm. Ne? Wie kriegt man denn das irgendwie in einen Dialog, ohne dass das in Ismen stecken bleibt? Das sind so Punkte, wo ich denke, da haben wir eine bestimmte Fähigkeit entwickelt und auch ein Anliegen. Wir haben das Anliegen, dass die Menschen miteinander sprechen. Und wenn sie also tiefe Überzeugungen haben, dass sie nicht die verabsolutieren und die einfach für alle geltend machen wollen, sondern erkennen, wie eben im Kreis, es gibt auch die andere Seite und die ist nicht böse, sondern die hat ihre Berechtigung aus derselben Wurzel, kommt einfach zu anderen Lösungen. Ja, was letztlich sogar so weit geht, dass wir auch nicht verteufeln, wer im Moment einfach am Untergang dieser Welt arbeitet. Die Motive sind sicher nicht nur bösartig, sondern die Motive vieler Menschen, die eben den Glauben haben, man könnte diese Welt durch technische Intervention oder durch bessere Erfindungen oder zentralistische Steuerung oder noch schnelleren Umsatz retten. Diese Motive sind nicht ursächlich böse, sondern sie sind einfach aus einer anderen Perspektive. Wir müssen diese Perspektive gut verstehen, damit wir überhaupt in Dialog geraten können.
Ich würde es gerne für den Zuhörer noch ein bisschen fassbarer machen. Ihr habt ja neben den Rubriken, die sich wiederholen, auch immer so Schwerpunktthemen in deinem Heft. Kannst du mal so einen Überblick geben, was gerade aktuell zu lesen ist?
Das ganz aktuelle Heft, also erstens ist jedes Heft hat einen wenigstens 40-seitigen Fokus.
Ja.
Und das ist ein thematischer Schwerpunkt, den wir uns selber erarbeiten, wo wir in kleinen Redaktionskonferenzen auch schon Autoren oder einfach Menschen, von denen wir wissen, dass sie kompetent sind, die laden wir ein und dann brainstormen wir einen halben Tag über dieses Thema, um zu sehen, was hat es alles noch für Aspekte, die uns vielleicht selber nicht zugänglich sind. Und zum Beispiel das aktuelle Heft, das heißt Entwachsen. Da haben wir ein Titelbild, da singt der Chor der Schrümpfe, singt das Lied Wir sind dem Wachstumswahn entwachsen. Dieses Heft sollte die Degrowth-Konferenz begleiten.
Ja.
Das haben wir also früh in diesem Jahr angefangen, uns in Kontakt gebracht mit der Vorbereitungsgruppe. Wir kennen ja, ich meine, so viele Akteure sind es nicht, man kennt die im Prinzip, die Wesentlichen alle.
Ja.
Und haben uns zusammengesetzt, um zu überlegen, ja, was ist denn überhaupt diskussionswürdig? Ist es einfach auch nur mal wieder ein Kongress, ja, wo man sagt, ja, wir müssen irgendwie dies und das tun? Und während man den Kongress veranstaltet, macht man genau dasselbe, was alle anderen auch tun? Oder nimmt man dieses Thema Degrowth ernst und fragt sich, ja, kann man nicht diese Konferenz selbst schon Degrowth-artig gestalten? Was muss denn da alles passieren? Und das war natürlich einfach ein toller Prozess, das zu sehen, dass dieses 60-köpfige Vorbereitungsteam in der Art, wie sie sich die Meinung bildet, wie sie auch gegensätzliche Positionen zu mehr als einem Kompromiss führt, sondern zu einer Stimmigkeit und bis dorthin, dass dann so kleine Punkte wie beispielsweise der Kaffee- und Kakaotransport über einen nicht motorisierten Frachtensegler nach Rostock zur Hanseseel kam, wo dann unsere Familienmitglieder, die dort zufällig mit einem unserer historischen Boote lagen, gesehen haben, wie das dann auf die Lastenfahrräder ausgeladen wird und oder dass das Catering nicht einfach irgendwo eingekauft wurde, sondern aus einer solidarischen Landwirtschaft kommt und dort man nicht als Kunde auftritt, sondern auch als Risikomitträgerin und Mitträger. dass die Leute Zeit haben, das Gemüse schon anzubauen, dass man also in langen Fristen denkt. Das sind alles so Punkte, die uns sehr begeistert haben und wo wir das Gefühl haben, okay, das wollen wir um jeden Preis unterstützen, weil wir das den richtigen Ansatz finden. Auch wenn das weit, weit weg ist von irgendeiner Lösung, man braucht hier bloß aus der Ecke, um die Ecke zu gehen und dann ist man mitten im Einkaufsparadies Leipzigs. Ja, Himmel nochmal, also wo ist denn da die Schnittstelle, kann man sich fragen. Ne? Aber darum geht es gar nicht so sehr. Es geht darum, dass Menschen einfach anfangen, etwas zu erproben. Und das ist dann auch das Prinzip wiederum von OJA, alle anderen Themen, egal ob es um Landwirtschaft geht oder um Gesundheit oder um Bildung oder um die Frage, wie verbunden leben wir eigentlich, also was ist auch das gute Leben, wie könnten wir eine geldlose Wirtschaft uns vorstellen oder wenn wir an die Zukunft denken, denken wir dann immer an Hightech oder müssen wir auch eine Low-Tech-Perspektive entwickeln. All diese Punkte sind nicht theoretisch allein, sondern wir wollen zeigen, dass es Menschen gibt, die sich praktisch damit beschäftigen. Also ist ein guter Teil, die Hälfte, sage ich mal, von OJA ist also, sind kurze, teilweise tiefergehende Reportagen von Projekten, wo lebende Menschen lebende Dinge tun, die, sagen wir, den OJA-Prinzipien, das sind eigentlich Post-Kollaps-Prinzipien, enkeltaugliche Prinzipien, folgen.
Mhm. Kannst du die nochmal so kurz zusammenfassen, diese Prinzipien?
Ja, da gibt es unterschwellige Prinzipien, das ist beispielsweise die Art der OJA-Sprache. Also wir wollen im ganzen Heft, achten wir darauf, dass keine wie auch immer gearteten aggressiven oder diskriminierenden oder gewaltvollen Begriffe vorkommen. Also zum Beispiel das Wort Kampf gibt es in OJA nicht. Ein einziges Mal haben wir das zugelassen, weil wir über eine Initiative geschrieben haben in Köln, die aus dem Klassenkampf hervorkam. Da musste man also zitieren. Ja. Im Zitat darf das Wort Kampf vorkommen, aber wir selber verwenden es nicht. Wir wollen aber auch nicht weichspülen. Das heißt, ein weiteres OJA-Prinzip ist Augen aufreißen und genau hinschauen. Also wenn etwas Illusion ist, dann wollen wir das auch als Illusion kennzeichnen und nennen. Nicht denjenigen sozusagen an den Pranger stellen und sagen, hey, das ist doch alles nur Illusion, sondern die Frage stellen. Ja, ist so genau hingeguckt worden, dass man sich selbst auch desillusioniert, um den Dingen ins Gesicht zu gucken. Also gerade bei Krisen und Lösungen, da gibt es ja oft so das Gefühl, wenn nur alle das und das täten, würde die Welt gut. Und das ist eben genau nicht der Fall. Also wieder zum Kreis zurückkehren, dieses Prinzip. Niemand darf in OJA eine absolute Wahrheit verkünden. Also wenn jemand tiefe Überzeugung hat, muss erkennbar werden, dass es seine oder ihre Überzeugung ist. Es steht dann also immer, wird rein editiert, ich meine oder ich denke, nicht es ist so. Dann gehört zu den OJA-Prinzipien alles, was man sozusagen heute unter dem Begriff Commons, Commoning, dafür haben wir das Wort Gemeinschaften geprägt. Also wo uns interessieren nicht irgendwelche Einzelkämpfer, die einfach völlig isoliert von irgendeinem sozialen Netz tolle Sachen machen. Es gibt solche, das ist auch bewundernswert, aber das ist nicht das, was uns interessiert. Uns interessiert immer, wie sind die eingebunden, was ist die Sozialität von Projekten, also wo ist das Gemeinsame. Naja, und dann kommt also das Ziel der Enkeltauglichkeit. Das Wort haben wir ja so geprägt inzwischen, dass es eigentlich so wie Post-Kollaps, also die Leute verwenden es, oder Kommunie, das sind einfach Begriffe, für die wir sozusagen den Kontext auch hergestellt haben. Und Enkeltauglichkeit ist das OJA-Prinzip schlechthin. Warum die Enkel und nicht die Kinder? Weil wir einfach denken, dass es muss generationenüberspannend gedacht werden und nicht einfach meine Kinder, sondern die Enkel sind einfach eine Generation weiter weg und es ist auch eine Zeitspanne, die man einigermaßen noch fühlen kann. Also, und für die Enkel sind nicht wir verantwortlich, sondern sind die Menschen, die wir sozusagen als Folgegeneration in die Welt gesetzt haben, die sind dafür verantwortlich. Also es ist eine viel größere Verantwortungskette. Und damit ist auch gleichzeitig gesagt, dass wir jetzt schon die Großeltern sind. Also wie würden sich Großeltern verhalten? Sind die noch so mit allem beschäftigt? Sind die noch so drin? Sind die noch so von ihrer Bedeutung überzeugt, dass sie an nichts anderes denken? Oder ist nicht die Aufgabe der Großeltern schon so etwas, ich sage mal, so eine Ahnenkraft zu entwickeln, also für das Gute, für das nachhaltig Gute zu sorgen, damit dann die Enkel eben in einer Welt leben können, die sich auch noch zu leben lohnt. Ja, es gibt noch 15 andere Kriterien, ja, aber das sind, glaube ich, die wesentlichen.
Ja, wir treffen uns ja jetzt auf der Degrowth-Konferenz und du hast ja gerade schon so ein bisschen was über die Vorbereitung erzählt, die ihr so begleitet und miterlebt habt. Wir sind jetzt hier am dritten Tag der Veranstaltung. Wie ist so dein Eindruck von der Konferenz? Was ist so das, was dir als erstes einfällt, wenn dich einer fragt, wie war's?
Dann würde ich erstmal ganz unreflektiert Gefühle äußern. Mein Gefühl ist toll.
Ja.
Weil ganz vieles angesprochen wird auf dieser Konferenz, das ich auf vielen, vielen Veranstaltungen dieser Art in der letzten Zeit doch vermisst habe. Beispielsweise die überbordende Zahl der Menschen jungen Alters, die also einen Zweier vorne dran haben, zwischen 20 und 30. Das liegt natürlich nahe, das ist einfach studentisches Publikum. Das will ich mal jetzt ungefiltert als toll bezeichnen. Ich habe dann auch noch Anmerkungen dazu. Aber gut, das ist das eine. Zweitens, es ist eine wunderbare Stimmung.
Ja.
Also ich habe überhaupt bis jetzt nirgendwo irgendeinen Zwist oder eine Reiberei erlebt, sondern alle Leute gehen auf eine total angenehme Weise miteinander um. Wir haben jetzt zwei Abendveranstaltungen mitgekriegt, vorgestern, da habe ich selber was gemacht. Und gestern waren wir in dem Forumtheater. Es war einfach eine so bereitwillige Stimmung, miteinander was Schönes zu kreieren. Also im einen Fall habe ich einen vierstimmigen Satz von einem Lied mit 400 Leuten geprobt und einstudiert und zum Erfolg gebracht. Das ist einfach klasse gelaufen. Es war so viel Spaß da. Und gestern Abend dieses Theater war auch, die Leute haben sich einfach spontan und tief eingelassen auf den Prozess und mitgemacht. Und das ist was man ja alle paar Jahre mal auf so einem begeisternden Kongress erlebt. Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man das in Erinnerung behält als eine Zusammenkunft, in der ganz viel Freude da war als Kraftspender. Der andere Punkt ist natürlich, wen trifft man hier? Und wenn ich so mal ein bisschen kokett sage, also ich habe bestimmt 300 Leute gedrückt, dann bedeutet das auch, das sind halt immer dieselben.
Ja.
Ne? Da sind alte Campinnen und Campen dabei, ich bin ja selber schon über 60, also wie viele Jahre hat man in dieser Arbeit schon hinter sich gebracht? Also bei mir sind es bestimmt 40, seit ich 15 bin, weiß ich, dass ich konstant an diesen Themen arbeite. Und auch dem Prinzip folgen möchte, walk your talk. Also das ist für mich nicht nur Theorie, sondern ich habe meine ganze Lebensführung im Prinzip auf diese Themen eingestellt. Und eben viele andere auch, denen man hier begegnet. Und da bleibt dann trotz allem so dieses Gefühl übrig, dass ich mit zum Beispiel mit Declan Kennedy teile. Der hat das in einer Veranstaltung letzte Woche, haben wir zusammen eine Veranstaltung gehabt, hat er das auch so formuliert. Ja, jetzt arbeite ich über 40 Jahre an diesen Themen und ich denke, wir haben viel Beiträge geleistet, damit irgendetwas sich zum Guten entwickelt. Mhm. Und wenn man nur den Blick innerhalb der Szenen hätte, würde man sagen, ja Mensch, du, das hat jetzt viele Leute erfasst. Jetzt sind hier 3000 Leute, sie sind da und machen und tun und wir sind... Jede Stunde sind 50 Workshops am Laufen, die sind alle voll, also das ist doch großartig. Ne? Aber eben Augen aufreißen, in der Welt um uns herum haben sich die Dinge also um ein so Vielfaches verschlechtert oder zugespitzt, dass man den Mut verlieren könnte. Und das ist was ich hier jetzt auf der Konferenz, ich möchte nicht sagen vermisse, aber was mich nachdenklich macht, ne, wie wirksam wird das? Also ist es so, dass diese jungen Menschen, die jetzt hier sind, das studentische Publikum oder die Akteure, die in der Landwirtschaft draußen sind oder in der Ökologie oder sonst irgendwas Kreatives machen, werden die Positionen finden, an denen das, was sie hier mitnehmen, also wirklich sich multipliziert? Oder haben wir einfach nur sozusagen eine weitere Festigung unserer Parallelkultur jetzt vollzogen, ne? Die dann irgendwo sagt, okay, es muss erst der Kollaps kommen, bevor wir überhaupt wirksam werden können. Das sind so Fragen, die sind hier nicht beantwortet. Ich habe auch keinen Ehrgeiz, dass sie hier beantwortet werden.
Aber du nimmst ein Gefühl mit oder so, mhm. so eine Idee oder Ahnung, was jetzt in der Folge daraus entsteht?
Nee, eben nicht. Eben nicht. Aha. Das ist für mich sehr, sehr offen.
Ja.
Also ich gehe hier durch die Mengen und ich sehe die Leute, die zum Stand kommen oder die mich ansprechen.
Genau, und dann 10 Meter weiter durch die Fußgängerzone.
Ja, dort ist niemand.
Ja.
Ja? Das ist das, was ich vorhin meinte, die Schnittstelle fehlt zur wirklichen Welt. Wir sind hier in der akademischen Seifenblase auf eine Weise. Aber ich kann es überhaupt nicht sagen. Was tun die Leute? Also zum Beispiel habe ich immer den Eindruck, dass die jungen Leute aus den spanisch sprechenden Ländern in Europa und in Südamerika zum Beispiel, ne? Also ein Vielfaches an Aktivität zeigen, die wirken auch irgendwie anders. Möglicherweise, weil deren Gesellschaften bereits in einem anderen Notzustand sind, als die, ich sag mal, aus dem angelsächsischen oder deutsch sprechenden Raum. Also wo leiden wir Not? Ja, wo ist ein junger Mensch, der hier mit diesen Themen arbeitet, die groß, wo ist der hier gefragt? Da ist niemand gefragt, ja, weil niemand nach Lösungen sucht, weil alle glauben, es ist alles okay. Und, ja. Ja, und wenn man hier durch die Straße geht, scheint ja auch wirklich alles okay. Also du kannst ja Moët et Chandon einfach an der Ecke trinken, das ist genau. Ja gar kein Problem. Und da sitzen sogar Leute, die sich das leisten. Also, naja, und in Spanien oder in Argentinien schaut die Welt eben tatsächlich anders aus. Von Indien mag ich jetzt nicht sprechen, aber das fällt mir schon auf, dass es also einen Unterschied gibt, sag ich mal, in dem Aktionspotenzial, das um die Menschen herum strahlt. Und das macht mich eben dann auch fragen. Ne? Also wer nimmt was mit und wo sind eigentlich Wirksamkeitspotenziale? Das sehe ich ja bei mir selber auch. Ich mache jetzt seit langem einfach Kommunalpolitik. Und das ist natürlich ein ganz dankbares Politikfeld, weil du tatsächlich noch was bewegen kannst, ganz, ganz an deinem Ort. Und du siehst, welchen Einfluss das hat auf die Art und Weise, wie sich was erholt oder wie Menschen Mut fassen, was zu tun. Aber es ist auch ein ganz langsamer Weg, die Veränderungen in den gegebenen Strukturen geschieht so langsam und braucht auch so viel Kraft. Und da sehe ich hier dann ganz wenige Menschen, die bereit sind, sich auf diesen Weg einzulassen. Der rettet die Welt auch nicht. Also, ne, es ist eher nur, wenn man sich fragt, was kann ich jetzt tun, um in einer Welt, die dann wirklich durch die Krise geht, da zu sein und einen Wegweiser hinstellen zu können, dann muss man schon bestimmte Formen einfach können oder verstanden haben. Da gehört auch, wie lebe ich in einer Nachbarschaft, sagen wir in einem Dorf oder in einer kleinen Stadtgemeinschaft, wie lebe ich mit den Leuten, die völlig anders drauf sind als ich.
Ja. Ne?
Und das ist hier ein Thema, das kommt mir noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt vor.
In einem früheren Interview habe ich mal mit dem Gesiko von Lübken gesprochen, der ja auch bei euch veröffentlicht. Und der hatte so dieses Bild gebracht, dass wir Flöße für die Titanic bauen sollten. Und das, was du da auch gerade sagst, also das Einüben von Fertigkeiten aller Art, ob es handwerklich ist oder gerade so im Sozialen, im Umgang miteinander, vielleicht ist das sogar das Wichtige hier.
Also ich bin nicht hier,
um mir diese ganzen Vorträge anzuhören, sondern um mit Leuten zu reden.
Also mit Gesiko teile ich an der Stelle natürlich diese Vision oder auch die Aufgabe, die wir spüren. Also ich rede nicht umsonst von einer Post-Kollaps-Gesellschaft. Ich bin kein Katastrophiker, sondern ich sage, ja, es wird alles ganz furchtbar und was werden wir dann tun? Das ist ja missverstanden. Sondern wenn man von einer Post-Kollaps-Gesellschaft redet, dann gibt es die ja danach.
Ja. Ja.
Wir müssen uns nur einfach klar sein, dass die nicht auf einem heiteren und beschwingten Weg daherkommt, so tralala, da sind wir jetzt, sondern dass es durch eine weiß Gott, ich mag es nicht gern, aber sie wird furchtbar sein, dieser Durchgang. Egal, ob das jetzt mit Blutvergießen oder mit grausamen Geschichten, wie sie jetzt zum Beispiel in diesem sogenannten Kalifat da passieren. Das ist ja alles abscheulich, bis zum Eid geht nicht mehr. Oder sind es vielleicht nur Verteilungskämpfe, ja, die dann zu sozialen Brüchen führen, wo man einfach bis aufs Äußerste herausgefordert ist, das auszuhalten. Das wissen wir alle nicht. Aber ich möchte eben nicht dort stehen bleiben. Wir sehen die Titanic. Es ist ein superschönes, tolles Schiff. Es hat funkelt, es hat alles, was Standard ist. Aber es wird untergehen. Das ist die Botschaft. Mhm. Und wenn sie untergeht, dann wollen wir nicht sagen, hey, wir haben es euch immer schon gesagt, jetzt guckt mal, wie ihr zurechtkommt. Sondern weil wir das sehen und weil wir auch sehen, warum Menschen auf dieser Titanic mitfahren, und weil wir auch sehen, dass es völlig unmöglich ist, denen zu sagen, fahrt dort nicht mit, müssen wir doch in irgendeiner Form vorsorgen. Und dieses Vorsorgen sollte so gut wie möglich geschehen. Ob das dann Flöße sind, auf denen alle Platz haben, das können wir wieder nicht sagen. Ne? Schön wäre es. Aber so wird es vielleicht gar nicht sein. Vielleicht reichen die Flöße für ein paar. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Da will ich auch gar keine Moral damit verknüpfen. Mhm. Aber ich spüre, dass ich zu denen gehöre, die nicht auf der Titanic mitfahren wollen, sondern zu denen, die einfach sagen, okay, lass die Flöße so gut wie möglich machen. Also wenn das dann schon das Einzige ist, was wir zur Rettung haben, dann sollen wir dort nicht armselig und schiffbrüchig sein, sondern das ist eben auch die Idee der Enkeltauglichkeit. Gibt es nach dem Untergang eine Chance, ein gutes Leben zu führen? Also im Sinn von Right Livelihood. Also nicht ein gutes Leben zu haben, mach mir ein gutes Leben, sondern ein gutes Leben zu führen. Ja. Das appelliert an deine eigene Verantwortung und auch an deine Autorenschaft. Also du bist der Autor deines Lebens. Erstens glaube ich, dass es so sein kann. Und ich weiß auch, was dazu notwendig ist, nicht wäre, sondern ist. Wir versuchen das bereitzustellen oder auch uns selbst darin zu schulen. Und mir ist auch klar, dass es keine Lösung ist, die für alle gilt, sondern sie gilt für die Menschen, die das ähnlich sehen. Also ich denke, dass auch eine Postkollapsgesellschaft des guten Lebens diversifiziert sein wird und überhaupt nicht ein Lebensentwurf für alle. Und vielleicht ist das auch was man in dieser Zeit jetzt lernt, dass Diversität, beispielsweise Biodiversität, heißt so viel Arten wie möglich, das bringt ein stabiles Ökotop im Ergebnis. Also können wir Menschen unsere Diversität auch verstehen und fördern und entfalten und uns gegenseitig die Diversität auch gestatten, ja sogar begrüßen. Dann könnte sowas wie eine Resilienz entstehen, die man einfach dringend braucht für solche Krisenzeiten, in denen wir halt gerade sind.
Genau. Und Oya ist dann im Grunde ein Hilfsmittel, um das vorzubeugen.
Ja, ist ein Präkollapsmittel, ganz klar. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn macht, so ein Heft durch eine Krise zu schleppen.
Ja.
Aber vielleicht hat man hinterher einfach mehr Spaß, eben gelbe Rüben und Kartoffeln anzubauen, als ein Heft zu machen. Ich sehe auch nicht, dass die technischen Bedingungen dann noch da sein werden. Ja. Ich lege auch gar keinen Wert drauf. Ich brauche meinen Laptop einfach nicht zum Glücklichsein.
Ja.
Es ist ein fantastisches Werkzeug in dieser Zeit und ich möchte es mit großem Bewusstsein nutzen, aber mehr auch nicht. Und dieser Laptop, den ich habe, ist das optimale Produktionsmittel. Ich habe keinen Bedarf an irgendwas sonst. Ich habe kein Smartphone, ich habe keinen Fernseher, ich habe diesen ganzen Flirrflarr, habe ich nicht. Aber ich weiß, mit diesem Gerät kann ich alles tun, was die äußere Welt von mir verlangt. Ich bin also kein Eremit. Aber ich muss auch kein bisschen mehr tun, als das, was wirklich notwendig ist. Und insofern ist auch Oya nicht wirklich ein für alle Mal notwendig. Sondern es ist ein Werkzeug, das in meiner Hand ist und da schraube ich an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, oder acker an der Stelle, wo ich gerade bin, oder pflege gerade an der Stelle, wo ich bin, mit diesem Werkzeug den mir zugänglichen Teil der Welt.
Wenn die gute Fee dir jetzt drei Wünsche für das nächste Jahr, Oya, freigebe, wie sähe das dann aus?
bin ich ein ganz schlechter Antworter, weil wir haben pausenlos, werden Wünsche von vielen guten Feen sowieso schon erfüllt. Also ich wäre ja vermessen, wenn ich sage, ey, könntest du nicht auch noch? Ne? Wir stellen jeden Tag stellen wir Fragen an dieses, an die Feenwelt. Ne? Und wir werden eigentlich mit Gaben überschüttet.
Kannst du das mal konkreter fassen, an einem Beispiel?
Ja, beispielsweise allein die Tatsache, dass Oya bis hierher gekommen ist, das ist in dieser harten Marktwelt ist es ein kleines Wunder. Überall gehen Zeitungen kaputt und Oya hat einfach eine Anbindung an eine, nicht an eine Szene, sondern an Menschen, denen das wichtig ist, dass sie existiert. Und sie haben verstanden, dass wir Oya mit Freude machen, weil wir die Freude der Leute teilen. Und also da sind 100.000 Feen, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir gesund und bei einigermaßen vernünftigem Verstand durch diese wahnsinnigen Klippen hindurchkommen, ja, die dieser Markt einfach aufgestellt hat. Ja. Und sogar so der Wunsch, davon unversehrt zu bleiben, wird jeden Tag erfüllt. Also ich kann mich zu jeder Stunde fragen, bin ich jetzt irgendeiner Sache sozusagen korrupt, bin ich korrupt geworden, ja? Habe ich irgendwas gemacht, wo ich sagen muss, eigentlich hast du das nur gemacht, um Geld zu haben, bekannter zu sein, Ruhm zu haben. Also, muss ich sagen, allein das Set meiner Freundinnen und Freunde sorgt dafür, dass ich schön auf dem Boden bleibe. Ich muss mein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich kriege die Würdigung, die ich brauche und die ich auch genießen kann. Ja. Aber auch nicht mehr. Das ist doch fantastisch. So, das wäre doch jetzt vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, so wie sagen wir, du kriegst ein Auto, ja, tolles Auto und es hat alles, was mehr als du brauchst. Und jetzt gehst du hin und sagst, könnte ich da noch eine Chromleiste haben oder so? Ja. Also so fühlt sich das an. Wunderbar. Nein, ich fühle mich reich, ich fühle mich beschenkt, ich fühle mich erfüllt. Ich habe in dieser Beziehung überhaupt gar keine Wünsche offen, außerdem einen, einfach bei Verstand, bei klarem Verstand zu bleiben. Und vermutlich muss ich da selber für sorgen.
Okay, gut, dann wünsche ich dir, dass du das gelingt.
Okay.
Ganz herzlichen Dank.
Ja.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.